Huh? What the film are we watching?
This murder was dressed as a miracle. But what happened that night is a much, much larger scheme.
Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge What the Film Are We Watching? Folge 108, erste Folge im Jahr 2026. Und Matze ist natürlich auch wieder mit dabei.
Ja, frohes Neues alle zusammen.
Frohes Neues. Den Film, den wir heute besprechen, haben wir im letzten Jahr tatsächlich schon angeschaut, denn da ist er auf Netflix erschienen. Es geht um den dritten Teil, aber um den dritten Knives Out Film namens Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery, sehr langer Titel. Das dritte Installment der ja, Neuinterpretation an Whodunit-Klassikern, wie man sie so kennt. Rian Johnson war sowohl wieder im Regiestuhl als auch am Drehbuch tätig. Und auch wenn er einen kurzen Zeitfenster sogar in Deutschland auch für einen Kinorelease bekommen hat, haben wir ihn gemütlich auf dem Sofa angeschaut. Wir haben über den letzten, über Glass Onion haben wir auch gesprochen, richtig?
Ja, den hatten wir noch im Podcast.
Genau, den ersten noch nicht, das war vor Podcast-Zeit, aber ein wahnsinnig erfolgreicher und auch guter Film, muss ich sagen. Wie hast du denn die beiden in Erinnerung? So kurzer Recap noch.
Ich mochte Teil 1, glaube ich, besser als Teil 2. Wobei, ich erinnere mich noch, als wir die Glass Onion-Folge aufgenommen haben, dass ich doch relativ positiv war. Ich mag die Reihe gerne. Auch wenn im Nachhinein Glass Onion jetzt nichts war, was sich so super lange in meiner Erinnerung gehalten hat. Ich glaube, jetzt, wo der dritte Film rauskommt, fängt man auch an, das Ganze als Gesamtwerk langsam zu begreifen, das Rian Johnson da mit Daniel Craig und Benoit Blanc aufbaut. Und da macht es Spaß, die Filme zu vergleichen und die Tonalitäten, die sich ja abwechseln, zu vergleichen. Deswegen, ich habe keinen von denen gerewatcht wieder, aber ist dann doch, also jetzt, ich glaube, auf Teil 4, da wird man sich dann wieder, also ich werde mich dann wieder darauf freuen, denke ich.
Ja, wenn einer kommt, ich weiß gar nicht, ob der nächste Teil schon sicher ist.
Nee, aber was ich verstanden habe, so aus den Interviews, ist, dass die erstmal weitermachen, bis sie keinen Bock mehr haben.
Ja, also Rian Johnson hat auf jeden Fall Lust. Frage ist, ob er mit Netflix weitermacht. Ich glaube, der Deal hat nur die beiden umfasst mit Netflix. Ich habe mich auf denen auch sehr gefreut, nicht nur wegen eines großartigen Casts, sondern einfach, weil ich ein doch Fan vor allem vom ersten wieder von diesen alten Whodunit Agatha Christie-Verfilmungen geworden bin. Und Rian Johnson schafft es doch irgendwie, dem Ganzen durch ja so ein bisschen sozialkritische Kommentare und auch politische Kommentare irgendwie dem Genre wieder ein komplett neues Leben einzuhauchen. Und sie fühlen sich nicht so krass gesehen an. Und ich finde, das schafft er mit diesem Film auch wieder. Bei Wake Up Dead Man sind wir diesmal in einer kleinen Gemeinde in Upstate New York und ist eine sehr christliche Gemeinde und ein junger Pfarrer, der von Josh O'Connor gespielt wird, Judd, wird in diese Gemeinde entsandt, wo er unter dem Monsieur Wicks ja, in der Kirche tätig sein soll. Und wie es sich für Knives Out Filme so gehört, passiert natürlich ein Todesfall. Monsieur Wicks, der, ich weiß gar nicht, ob es wirklich Pfarrer ist oder ob der richtige Titel ist, stirbt unter nahezu unmöglichen Umständen. Und so schafft es dann Benoit Blanc, unser Detektiv, in diese kleine Gemeinde und er versucht, diesen Fall zu lösen, während ihm der Father Judd beiseite steht, der natürlich seine Unschuld irgendwo beweisen möchte. Denn das Ganze sieht so aus, als würde man ihm das Ganze, diesen ganzen Mord anhängen wollen, weil er doch eine andere Art vertritt, den Glauben zu predigen. Und das, was Rian Johnson, finde ich, diesmal sehr anders macht in diesem Film, ist, dass er, also zumindest habe ich so das Gefühl, dass dieser Mord gar nicht so sehr im Fokus steht, auch wenn sich viel darum dreht. Aber ich finde, dass er die anderen Thematiken in der Gesellschaft, in der wir uns da befinden, und die Motive, die da und Beweggründe, die die Menschen haben, irgendwie ein bisschen in den Vordergrund rücken. So viel erstmal zum Geschehen. Wir versuchen natürlich, das möglichst lange, möglichst spoilerfrei zu lassen, was bei solchen Filmen manchmal ein bisschen tricky ist. Daher vielleicht vorher noch kurz schauen. Der Film lag jetzt doch ein bisschen zurück. Wie hast du ihn in Erinnerung? Was oder wie war dein Schauerlebnis?
Für mich war Teil 3 der beste Teil bis jetzt, würde ich sagen, weil er, wie du schon gesagt hast, inhaltlich am tiefsten geht und sich auch am persönlichsten anfühlt von Rian Johnson. Also es ist relativ offensichtlich und jetzt haben wir ein paar Interviews mit Rian Johnson angehört zu dem Thema, ist, dass er seine eigene Geschichte mit dem Glauben hier in dem Film verarbeitet. Er selbst ist im christlichen Kontext aufgewachsen, als Protestant, nicht als Katholik, ist dann vom Glauben abgetreten und ist es auch weiterhin. Und ich denke, dass die Auseinandersetzung damit, also gerade die zwei Figuren, Judd und Benoit Blanc, so die beiden Perspektiven sind, die Rian Johnson hier einnimmt und verarbeitet, wie die beiden Figuren sich kennenlernen und auch voneinander lernen und am Ende neue Perspektiven daraus mitnehmen, aus dem, was in diesem Film oder in dem Fall geschieht. Und ich war doch überrascht, wie sehr das im Vordergrund steht, wie der Fall an sich auch eine Metapher für die Auseinandersetzung mit dem Glauben steht, weil es ja ein unmöglicher Fall ist, was glaubt man und was kann man nicht glauben? Ist ein Wunder geschehen? Ist kein Wunder geschehen? Akzeptiere ich es als Wunder oder nicht? Und das, also für mich ist dann auch dieses Whodunit eigentlich in den Hintergrund gefallen, wobei ich immer wieder merke, dass bei diesen ganzen Whodunits-Filmen die Auflösung mich am wenigsten interessiert, weil es immer so das Mysterium wegnimmt, das man aufgebaut hat, meistens ne, in den ersten 30 Establishing-Minuten, die ich immer am besten finde. Weil es ist schon schwer, so ein satisfying Ende zu finden, wenn du so einen total komplexen Mord konstruiert hast, der aufgelöst werden will. Und ich denke, dass der Film für mich am rewatchablesten sein wird von den drei, wenn ich einen wieder gucken müsste, allein weil Josh O'Connors Performance wirklich super stark war, also für mich stärker als Benoit Blanc, Daniel Craig, weil er diese Film, der wirklich die Perspektiven der verschiedenen Figuren einnimmt und nicht einfach nur so Klischees abbildet. Und natürlich ist es auch ein Kommentar auf unsere heutige Zeit, auf das Erzkonservative in den USA, was wir schon immer hatten, was jetzt aber natürlich auch politisch immer, auch schon immer politisch ausgespielt wurde. Ne? Also Glaube und gerade der christliche Glaube und die Politik gehen Hand in Hand in den USA. Wie sehr das Ganze auf Social Media und YouTube ausgeschlachtet, aber auch also manipulativ ausgenutzt wird. Ich konnte viel mitnehmen aus dem Film. Im Nachhinein weiß ich gar nicht, ob ich ihn super spannend fand in seiner. Ich fand die Thematik einfach wirklich richtig gut. Der bestgeschriebene von den dreien bis jetzt, finde ich. Wie war's für dich?
Ähnlich würde ich sagen. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich ihn wirklich an die Spitze setzen würde, weil der, aber ich glaube, der erste hat einfach immer noch diesen Wow-Aha-Effekt gehabt, dieses Genre wieder so lebendig zu sehen, überhaupt auf der Leinwand, weil das irgendwie in der Form davor lange nicht so frisch existiert hat, finde ich, dieses Genre. Ich muss auch sagen, dass Benoit diesmal ein bisschen in den Hintergrund tritt, was es irgendwie recht interessant macht. Ich glaube, in den ersten beiden Filmen taucht er nach irgendwie so 10, 15 Minuten auf. Und diesmal vergehen
gefühlt war es sehr spät dieses Jahr.
Es vergehen 45 Minuten, bis Daniel Craig zum ersten Mal auftaucht. Das heißt, es ist auch wirklich bewusst, dass wir in diese Welt, in diese Charaktere, in diese Gemeinde eintauchen und diese eben nicht nur den Father Judd und auch Monsieur Vicks kennenlernen, sondern auch einfach, wie sozusagen diese Gemeinde funktioniert und wie Monsieur Vicks seine Kirche führt, eben durch das Schüren von Angst dieses Transaktionelle, was er, wie er eigentlich predigt, dass alles, was das Buße getan werden muss und die Sünden und es wird alles irgendwie beim Namen genannt und diese andere Welt von Judd, der zuhört und für die Leute irgendwie da ist und eine ganz andere Herangehensweise an diese Thematik hat und so wird dieses Spielfeld irgendwie viel klarer. Und was du ja auch gesagt hast, was ich auch super interessant fand, dass Rian Johnson so eigentlich seinen inneren Dialog zum Thema Glaube in irgendwie 2, 3 Figuren eigentlich fast schon so auf die Leinwand oder zumindest auf den Heimscreen bringt, indem er eben diese Dreierkonstellation von Wicks, Judd und Benoit Blanc hat, die sich natürlich auch darüber austauschen. Ich finde, einer der besten Dialoge, die drin waren, war, als Judd mehr oder weniger so ein bisschen die Gretchenfrage gestellt hat, wie es Benoit Blanc denn mit der Religion hält. Und er einfach nur super offen und ehrlich geantwortet hat, wie seine Position dazu ist. Aber dann auch gegenüber Judd wieder sehr offen war und einfach nur gesagt hat, danke für deine Ehrlichkeit und dann nicht aber du musst und sonst funktioniert das nicht. Und das zeigt irgendwie eine ganz andere Welt, in die man so viel tiefer eintauchen konnte. Und das macht's, glaube ich, interessanter. Und auch wenn am Ende geht alles trotzdem um diesen Mord und man möchte wissen, wie das jetzt passiert ist und wer das gemacht hat. Aber es wird ein bisschen Nebensache, was ich nicht schlimm finde, weil wir bekommen es eh aufgeklärt und dadurch haben wir eine gewisse Spannung noch mit drinnen. Aber dieser Mix daraus, finde ich, macht den Film, glaube ich, irgendwie so gut. Er ist auch viel düsterer, der Film, finde ich, im Vergleich vor allem zu Glass Onion. Der war ja doch sehr so ein bisschen urlaubsmäßig, glamorous und wir sind auf einer Insel und High Society-mäßig und viel, viel heller auch. Und der ist wirklich so ein bisschen, er geht tiefer rein sozusagen auch in diese Welten und das spiegelt sich visuell auch sehr gut wider.
Ja, es ist auch ein Film, der sehr viel über Licht und Lichtsetzung funktioniert. Das fängt an bei diesem ersten markanten Shot mit dem Kreuz, das abgehängt ist. Man hat noch diese Umrisse an der Wand, die Tür geht auf und du hast die Umrisse. Ich glaube, Wicks sieht man als erstes davor, der sich so aufbäumt sozusagen vor diesem Kreuzumriss. Und das passiert, und dann gibt es ja mehrere so Shots, die dann auch noch also so funktionieren, dass Licht von außen reinkommt und je nach Stimmung oder was gesagt wird gerade, ist das Licht wieder weg, ne? So wie die Wolken vor der Sonne vorbeiziehen. Sehr, sehr schön und auch was was vielleicht gar nicht mehr so oft gemacht wird in Blockbuster-Kino im Moment, wo alles doch sehr in den letzten Jahren Richtung Realismus gegangen ist und wenig Überzeichnung. Ich musste jetzt gerade wieder dran denken, weil ich ja gerade meine jährliche Herr der Ringe-Trilogie Rewatch mache, wo da manchmal auch Szenen dabei sind, wo völlig absurdes Licht gesetzt ist, so Mondlicht, das eigentlich gar nicht, wo du weißt, das ist einfach nur ein riesiger weißer Scheinwerfer, der hinter der Person gerade steht, aber ja, es sieht verdammt gut aus. Und da habe ich mir gedacht, hat das Blockbuster-Kino das ein bisschen verloren, diesen Mut zum, ich sag's mal, Übertreiben in der Lichtsetzung, einfach um der Ästhetik und der Dramatik willen, und das erzählt ja auch immer was, so ein Bild. Und das fand ich bei, ich will nicht sagen, dass jeder Film das verloren hat. Also da könnte man aus letztem Jahr schon genügend Gegenbeispiele nennen. Aber vielleicht weiß man, was ich meine damit. Dass richtig, also starke Kontraste gesetzt werden auch mit dem Licht. Dass mutig Licht gesetzt wird. Und das fand ich in dem Film ganz cool.
Ja, also ich fand das vor allem in der Kirche einfach sehr clever gelöst, auf die Stimmung jeweils einzugehen. Und dann aber auch während des Gesprächs, wenn sich etwas ändert, die Lichtstimmung anzupassen. Der Film spielt ja also thematisch viel mit christlichen Themen in vielerlei Hinsicht. Centerpiece ist natürlich eine Kirche und dass ein Pastor ermordet wird. Aber ich finde auch in dem, also jetzt kommen wir so ein bisschen Richtung Mord. Ich überlege gerade, wie wir das am cleversten erzählen. Vielleicht erstmal zum Mord selber, denn der ist ja auch literarisch inspiriert, aber das macht der Rian Johnson eigentlich immer. Und ist ein sogenannter unmöglicher Mord eigentlich, der in einem Raum passiert, in dem eigentlich niemand anderes sein kann und unserem Pastor Wicks, die das Messer in den Rücken gejagt hat. Und durch verschiedenste, ja, Tricks, die Rian Johnson anwendet, aber auch indem er eigentlich Sachen im vollen Sichtfeld versteckt, kommt man erst nicht so ganz drauf und löst aber dann nach und nach auf, wo wir eigentlich landen. Und dann erfahren wir ja, dass eigentlich zwei Gruppen innerhalb dieser Kirchengemeinde Pläne ausgeheckt haben, um an gewisses Reichtum zu kommen. Und das der Grund ist, weshalb unser Pastor eigentlich sterben musste. Ich bin jetzt nicht so tief in kirchlichen und christlichen Geschichten und Themen drin, aber auch da sind sogar biblische Geschichten, was ich jetzt recherchiert habe, noch mit verarbeitet worden. Die waren mir nicht bekannt, aber ich finde es irgendwie gut. Ich weiß nicht, ob du da noch andere Gedanken dazu hast.
Ich habe mir gar nicht so viel Gedanken dazu gemacht, aber schieß los. Also
Also das eine ist wohl an ich bin einfach so überhaupt nicht in diesem Kirchenkontext drin. Ich habe das nur kurz überflogen. Das ist irgendwie die Reise nach, das ist wirklich Halbwissen, Damaskus, das so ein bisschen die Reise von Benoit Blanc in diesem ganzen Storyline bis hin zur Auflösung des Mordes eigentlich
vom begleitet. Saulus zu Paulus, ja.
Genau. Dann haben wir natürlich die Auferstehung irgendwo mit drinnen. Denn nachdem unser Pastor begraben wurde, steigt er auf einmal, das sehen wir auf einer Überwachungskamera, aus dem Grab wieder auf. Wobei wir später lernen, dass es sich hier um eine andere Person handelt. Und ich glaube, jetzt fangen wir langsam ein bisschen an zu spoilern. Um an dieses Stück Reichtum zu kommen, musste der Pastor sterben, denn der Ephas-Apfel, ein wertvolles Juwel oder Edelstein, der ist in einem kleinen Mausoleum in einem anderen Sarg begraben. Und man kommt nur hin, indem man diese Tür nochmal öffnet und dort jemanden, also sozusagen von innen heraus sich den holt. Was irgendwie bisschen, weiß ich nicht, man hätte man ja auch früher machen, also man kommt ja so oder so rein bei der Beerdigung. Ich weiß nicht, ob der Plan so, so ist er natürlich irgendwie cooler gewesen mit dieser Szene der Auferstehung, dass die Tür von innen eingetreten wird und man dieses Mysterium hat, wer da rauskommt. Das wirkte für mich doch ein bisschen konstruiert am Ende. Aber vielleicht sind es auch bei mir einfach die biblischen Themen, die da so ein bisschen drüber waren trotzdem.
Ja, ich weiß gar nicht, ob man da so viel reininterpretieren muss. Also ich glaube, dass das die zwei Hauptverweise sind, die Auferstehung und die Erkenntnis von Benoit Blanc in dem Moment, ne, wo da auch der God Ray durch das Fenster scheint in die Kirche und er dann versteht, wie er den Fall auflösen muss. Ja, ich glaube nicht, dass man da jetzt, also es ist ja nach wie vor ein Whodunit-Film und es ist jetzt auch kein Film, der sich super intensiv mit dem Thema auseinandersetzt. Und das ist ja, glaube ich, gar nicht der Anspruch. Es ist immer noch ein Unterhaltungsfilm. Ich denke, dass für das Genre, das er ist, ist er ganz clever geschrieben. Der Film wird jetzt nicht die Filmgeschichte verändern, das nicht. Aber für mich, also ich merke schon, wie ich die ganzen Details der Auflösung vergesse. Ich muss gerade im Kopf, wo du gerade drüber gesprochen hast, immer durchgehen, na, wie war das jetzt nochmal am Ende? Weil es gibt ja so quasi so einen doppelten Twist. Ich merke bei so Sachen immer, wie mich das dann am Ende gar nicht so sehr interessiert. Es sei denn, das Motiv der Person ist wirklich gut. In dem Fall ja. Auch hier geht es wieder ein bisschen um Loyalität, auch dem Glauben und sich selbst gegenüber, aber auch den Personen oder Vaterfiguren in der Kindheit und so. Da würde ich glaube, in der Analyse braucht man da gar nicht zu sehr einzusteigen, sonst macht man den Film cleverer, als er wirklich ist. Aber eine Stelle, die auch die Beerdigung betrifft, die für mich mit Abstand die stärkste war im ganzen Film und die für mich so eine Essenz war, dass, also wie Rian Johnson nachgedacht hat über den ganzen Film oder über das Thema, ist die Szene, wenn Judd und Benoit Blanc im Büro nach Hinweisen suchen. Ich glaube, die schlagen den Eve's Apple so auf und suchen nach Hinweisen. Und das Ganze spitzt sich dramatisch zu. Es gibt Musik, schnelle Schnitte und sie sitzen da irgendwie eine Stunde lang und auf einmal kriegt Judd einen Anruf vom Bestattungsinstitut, wo eine Mitarbeiterin ihn anruft, weil er hatte eine Frage gehabt. Und sie sind so richtig hitzig dabei, den Fall zu lösen und dann fragt sie ihn aber um Beistand, weil sie einen Schicksalsschlag hatte und sie braucht gerade jemanden zum Reden. Und wie Judd dann umswitcht in seinen Pastor-Modus und sich Zeit nimmt, obwohl gerade der Mordfall eigentlich kurz vor der Klärung ist scheinbar, verlässt er den Raum und hat dann sehr lange ein Gespräch mit dieser Frau, nimmt sich Zeit für sie. Auch super starke Performances von beiden, man sieht sie ja wirklich nur am Handy. Und Benoit Blanc ist dann verlassen in seinem Raum, kann nichts mehr machen, weil er Judd eigentlich braucht. Und auch die Lichtstimmung hier, er sitzt dann in diesem sehr dunklen Raum. Und wie diese die Stimmung sich schlagartig verändert von dramatisch, who's done it, wir finden den Täter gerade, zu was vielleicht eigentlich wichtiger ist gerade, nämlich dieser Person zuzuhören. Und das war also eine Szene, die mich wirklich auch berührt hat, auch weil sie wirklich gut geschrieben war und wie sich der Film auf einmal dann Zeit nimmt dafür. Und das ist wofür, also war beispielhaft, wie der ganze Film für mich funktioniert, nämlich ja, da ist ein Mordfall passiert und ja, der ist eigentlich unmöglich und den müssen wir jetzt lösen und die Lösung ist bestimmt ganz spannend, aber was ist, wenn die Person gerade mein Gehör braucht? Und das fand ich erstaunlich sensibel geschrieben an der Stelle, weil das wirklich mit Feingefühl, also empathisch in die Figuren reingegangen ist. Wie funktionieren diese Figuren und warum? Also Judd hat ja selbst auch einen toughen Background, hat als Boxer mal jemanden umgebracht und ist dann Priester geworden und wobei ich gar nicht weiß, ob das in der katholischen Kirche so funktionieren würde, aber egal, aber seine innere Dramatik und Spannung, also ich merke wirklich, wenn ich jetzt über den Film erzähle, wie mir der Fall fast egal ist. Ich finde das super spannend, wie die Figuren alle miteinander umgehen und wie sie mit dem Thema Glauben umgehen, weil jeder hat seine eigene Motivation, in der Kirche zu sein. Wir haben noch gar nicht über die ganzen Nebenfiguren gesprochen, auch der Andrew Scott, der für mich leider eigentlich vergeudet ist, wobei er das sehr, sehr gut macht als gescheiterter Sci-Fi-Autor oder der irgendwie nach Aufmerksamkeit noch sucht. Wir haben noch die quasi eine Sportlerin, die im Rollstuhl sitzt jetzt, die danach ringt, Antworten zu finden und Heilung zu finden, die ihr versprochen wird auch und so. Und wie alle diese Personen einen Grund haben, in dieser Kirche zu sitzen und von Wicks auch manipuliert und eingenommen zu werden. Also sie glauben ihm, weil er halt so charismatisch ist. Und diese ganzen Konstellationen fand ich einfach auch sehr spannend. Also gar nicht mal nur interessant, wie die Figuren funktionieren, sondern und es gibt natürlich auch gute Motive. Ne, jeder hat ein Motiv, irgendwie den Mord zu begehen am Ende.
Ja, das muss ich sagen, ist für mich gar nicht so gut rübergekommen. Ich sehe das und in den Figuren und wie sie vom Grundkonzept sind, aber ich fand so diese engere Gruppe an wirklich Glaubensanhängern von Wicks, die ja mit ihm nochmal einen eigenen Gebetskreis da auch haben, die sind für mich irgendwie so ein bisschen nebensächlich gewesen. Ich da auf jeden Fall immer mit am Rätseln mit dabei. Für mich war es von vornherein klar, dass es keiner von denen ist, weil es irgendwie zu offensichtlich ist. Und hey, wir suchen das jetzt irgendwie da noch raus. Deswegen, ich fand die ein bisschen, also wie du sagst, mit Andrew Scott vergeudet, ja, weil die sind ein bisschen untergegangen in dem ganzen Ding und waren zu sehr Beiwerk fast schon. Aber die gehören
die einzelnen halt zu diesem
klassischen dazu. Du brauchst ja ein bisschen Ablenkung und Optionen, wer denn nun den Mord begangen haben könnte. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn du da am Ende nur 4, 5 Protagonistinnen stehen hast, weil dann hast du ein schnelles Ausschlussprinzip.
Ja, das ist auch ein bisschen Konzept der ganzen Reihe.
Ja, natürlich. Also
einen hochkarätigen Cast zu
haben. Ja, die sind, wie gesagt, die sind nur so ein bisschen untergegangen für mich und fand ich ein bisschen zu, also allein dadurch, dass sie von den Charakteren manchmal schon so dünn waren, war ich so, okay, die sind nicht wirklich relevant für den Hauptplot sozusagen, für den Mord. Die sind Beiwerk, um gewisse Stränge zu erzählen noch, aber sonst sind die für mich echt ein bisschen zu, ja, underwritten gewesen.
Die hatten alle eigentlich interessante Ausgangsstories, nur hatten, also es gab keine Zeit für die.
Ja.
Also du hättest allein über Andrew Scott Figur den ganzen Film machen können, wahrscheinlich. Es waren, ich finde, interessante Ausgangslagen bei jeder Figur. Aber ja, wie du sagst. Und da ist der Film halt auch, es ist kein super cleverer Film. Also man muss den Film nicht höher stellen jetzt in seiner Ausarbeitung des Themas, als er halt ist. Nee. Es ist halt ein Whodunit-Film, wo man am Ende rätseln will, wer der Mörder war.
Das, ja, und auch das ist ein Mord, der jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfindet, sondern durch sehr gezieltes visuelles Tricksen und genau dann die richtigen Infos verraten, wenn man sie erst haben sollte, dadurch dann am Ende auflösen lässt. Wobei ja auch die Auflösung des ganzen Mordfalls auch ein bisschen anders passiert als zuvor. Es ist ja nicht Benoit Blanc, der einen Monolog hält und erklärt, wie alles passiert ist. Und auch hier kommt ein sehr interessanter Aspekt von Benoit Blanc mit rein, dass er um den Glauben trotzdem sehr respektiert, auch wenn er selber nicht christlich oder gläubig ist. Aber er überlässt der Person am Ende die Bühne und nochmal Buße zu tun und es von sich aus freien Stücken auszusprechen, um wirklich sündenfrei dann aus dem Leben gehen zu können. Was auch irgendwie ganz erfrischend mal war. Ich finde, man hat es ein bisschen zu sehr aufgeblasen mit der Thematik, oh, er kann den Fall nicht lösen. Und irgendwie dann der Sai, der Charakter, der das Ganze dann irgendwie noch ins Internet postet, das hat es für mich ein bisschen zu groß gemacht. Dann auf einmal, dass das dann auf einmal so ein kurzer viraler Clip noch geworden ist. Das hat es irgendwie nicht gebraucht. Das hat ein bisschen aus dem Moment genommen. Aber an sich finde ich, ist man da sozusagen auch von der klassischen Whodunit-Formel sehr sinnvoll einfach abgewichen. Denn wir bekommen die Auflösung, aber wir bekommen sie halt einfach anders erzählt und wie sie in diese Welt passt.
Ja, und ich weiß gar nicht mehr, was ihn dazu inspiriert, weil ich glaube, es ist ein Gespräch mit Judd, dass er sich erinnert in dem Moment. Ne?
Genau.
Ich weiß nicht mehr genau, über was sie da reden, aber er kapiert dann, was es bedeutet, also der Person die Möglichkeit zu geben, ihre Würde zu bewahren und aus eigenen freien Stücken. Ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt mit dem ganzen Thema verbunden war, aber im Prinzip lernen die beiden Charaktere, das ist, was ich am Anfang gemeint habe.
Ja.
Ne, also die beiden, das ist Rian Johnsons Innerstes vielleicht so ein bisschen, wobei er auch in dem Interview gesagt hat, er ist ganz klar Benoit Blanc. Auch ganz am Ende fragt ihn ja Judd oder irgendwer fragt, nee, vielleicht fragt die Polizistin, Mila Kunis spielt ja auch noch mit.
Ja. Wir haben so viele Namen noch nicht genannt
aus diesem Cast. Fragt ihn ja, ob er jetzt irgendwie eine Erleuchtung hat und vielleicht jetzt gläubig ist. Und er so, nö, God is Fiction. Und da sagt Rian Johnson auch, auf der Seite steht er, ganz klar. Aber
ja, aber es ist trotzdem, also nur weil man ja dieser auf der einen oder anderen Meinung ist, heißt es ja nicht, dass diese inneren Dialoge vielleicht doch passieren. Könnte mir schon vorstellen, dass also so ein Dialog zwischen Benoit Blanc und Judd in Rian Johnson halt stattfinden, wie er sich mit dieser Thematik auseinandersetzt. Aber das Wichtige ist, glaube ich, sich damit auseinanderzusetzen, ob in einem inneren Dialog oder eben mit einer anderen Person. Und das ist das, was er, glaube ich, zeigen möchte.
Genau. Also, dass beide Seiten mehr sind als nur irgendwelche feste dickköpfigen Positionen sind, sondern wenn man miteinander redet, dann kann man immer irgendwas mitnehmen.
Ja. Was ich auch immer wieder beeindruckend finde, ist, was er für einen Cast wirklich um sich vereinen kann. Ich meine, Daniel Craig, Josh O'Connor haben wir ja schon angesprochen, auch Mila Kunis als Chief Officer. Dann Glenn Close spielt noch mit, Josh Brolin, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Thomas Hayden Church, Daryl McCormack, Jeffrey Wright und danach habe ich gesucht, aber ich habe es während des Films tatsächlich nicht gefunden. Aber Joseph Gordon-Levitt ist wieder mit am Start, auch wenn nur der Ton. Im Glass Onion hat er ja den Gong vertont.
Den Gong, ja.
Diesmal war er der Announcer beim Baseballspiel, das auf dem Fernseher lief.
Na, aber das wusste ich nicht.
Ja,
wo wir schon bei großen Namen und allem sind, das Budget von diesen Filmen wird ja auch immer größer. Ich glaube, wir sind jetzt schon bei fast 200 Millionen oder so angekommen. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie ich das finde, weil es ist jetzt kein Film, den man, also klar, Daniel Craigs Gage alleine macht schon sehr viel aus, aber der ganze Charme gerade von den alten Agatha Christie-Filmen oder sonstigen Whodunits, das waren ja nie krasse Produktionen mit hohen Budgets und hier in diesem Film könnte man sagen, ja, einfach die Ästhetik war vielleicht teuer genug, aber wenn ich dann höre, dass sie was für krasse Sets sie gebaut haben, das Innere der Kirche und also alles, was eigentlich Interior ist, ist gebaut und da weiß ich immer nicht, weil das halt so eine Down-to-Earth-Geschichte ist, für so eine einfache, in Anführungsstrichen, Whodunit Produktion, dann so viel Geld rein zu investieren. Klar, für Netflix lohnt sich's wahrscheinlich. Also weißt du, was ich meine? Das ist so ein komisches Spannungsverhältnis für mich. Also das ist so ein, der Film ist halt so teuer wie Dune Teil 2 und
ja, also ich glaube
viel. Und ist dann halt aber 2 Stunden Krimi in einem Dorf. Also ich finde das so.
Also ich meine, dass sie überhaupt Sets bauen, ist ja schon mal gut. Ich meine, man könnte das halt auch in echt einfach machen. Ich glaube, da gibt's genug Kirchen, die groß genug sind. Klar hast du ein bisschen mehr, musst halt ein bisschen, bist abhängiger davon, wann du drehst, weil du halt wirklich nachts drehen musst, wenn du, und so kannst du im Studio, wenn du die Kirche nachgebaut hast.
Also klar, ich verstehe halt, natürlich auch die.
Auf jeden Fall. Aber es ist schon ein bisschen out of proportion. Das muss man schon sagen. Ich weiß auch nicht, ob das für Netflix nachhaltig ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube jetzt nicht, dass so ein Film neue Subscriber noch anzieht.
Mhm.
Mega geil, dass man so einen krassen Cast hat. Dann lass jemanden im Lead oder 2, 3. Aber ansonsten, ich finde, dass das halt auch mit unbekannteren SchauspielerInnen genauso gut funktioniert. Da brauchst du jetzt nicht den, das eine große Zugpferd, außer vielleicht Benoit Blanc. Weil der Cast eh in jedem Film komplett anders ist.
Ja. Das ist so eine Sache im Hinterkopf, die. Also ich sehe jetzt auch gerade, das Budget ist ja mehr als es vervierfacht vom ersten Teil inzwischen. Und keine Ahnung, bei sowas wie Glass Onion verstehe ich es noch irgendwie. Also von allein das Setting auf der Insel und so, wenn der Film dann halt teuer wird. Aber halt ein Film, der hauptsächlich in der Kirche und im Dorf spielt. Ja, keine Ahnung.
Ja, ist nicht
also, so ganz das ist halt so, der Film spiegelt so eine Einfachheit wider. Und ich finde, für das, was ist er halt zu teuer.
Ja, auf jeden Fall.
Also rein fürs Gefühl, so weißt du. Ach, keine Ahnung.
Also ich hätte den jetzt bei 100, 120 maximal angesiedelt. Aber
ja, aber also hier steht irgendwie so zwischen 150 und 200 irgendwo liegt das Budget.
Ja, klar, der Cast ist halt schon, aber das ist halt auch ein bisschen.
Ich habe auch gelesen, dass das vielleicht ein Rekord ist von Dollars per Minute für Daniel Craig, weil der halt gar nicht so viel Screentime hat in diesem Film, aber einer der bestbezahltesten Schauspieler im Moment ist.
Ja. Ja, wenn du halt erst gut für ihn nach einem Drittel in einem Film auftauchst, dann. Ja, weil.
Aber eine Sache noch, Josh O'Connor, holla die Waldfee. Ich habe richtig Lust bekommen, da hat ja der Typ hat ja irgendwie 15 Filme dieses Jahr released gefühlt.
Ja, ich habe auch noch nicht alle geschaut.
Und ich habe richtig Lust, Josh O'Connor Filme zu gucken. Es ist für mich einer der besten jungen Talente da draußen gerade.
Der ist richtig gut. Richtig, richtig gut. Also
so jung ist er jetzt auch gar nicht mehr.
Nee, aber wahnsinnig, wahnsinnig guter Schauspieler.
Mhm.
Hast du zu Wake Up Dead Man noch was auf deiner Liste?
Nee, ich habe nichts mehr zu beichten.
Sehr gut. Ich auch nicht. Du hast aber gerade schon gesagt, dass du in einem Rewatch der Herr der Ringe-Trilogie bist. Was schaust du denn sonst noch so? Oder möchtest uns du mit auf eine Reise nach Mittelerde nehmen, kurz?
Nee, ich glaube, das müssen wir jetzt nicht machen. Nee, da kam jetzt nichts mehr dazu seit unserem Jahresrückblick. Pluribus habe ich noch zu Ende geschaut. Aber da du es noch nicht gesehen hast, will ich auch gar nicht so viel drüber reden. Nach wie vor, schaut es euch an, falls ihr Bock auf eine coole Sci-Fi-Plot habt. Hast du noch was gesehen zwischendurch?
An Filmen nur September 5 habe ich mal noch nachgeholt.
Mm-hmm.
Den ich von der Prämisse stärker fand als von der Umsetzung am Ende, muss ich ein bisschen sagen. Ich finde, da hätte man ein bisschen tiefer reingehen können, natürlich, also basiert auf wahren Begebenheiten und so weiter. Ich fand ein bisschen, er ist hinter meinen Erwartungen so ein bisschen zurückgeblieben, aber genau. Ja, und sonst habe ich noch, ich habe Stranger Things noch wieder angefangen tatsächlich im Dezember und fertig geguckt, aber
aber was heißt
ich habe nach der dritten Staffel aufgehört, weil ich es super zäh fand und repetitiv und nicht gut und dann hatte ich mit einem Bekannten letztens gesprochen, der meinte, ja, vierte Staffel ist aber so gut. Und dann war ich doch irgendwie so, ja, okay, dann gebe ich dem halt eine Chance. Und die vierte Staffel war auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen gebraucht, wieder reinzukommen.
Die vierte habe ich noch gesehen, zur Hälfte, glaube ich.
Und ich nicht also, was sie bei der fünften gemacht haben, Weiß ich echt nicht. Also so wenige Plotholes wie Knives Out vielleicht am Ende hat. Stranger Things hat mehr.
Ja, also ich hatte die ganzen, also man kommt ja auch nicht drum herum. Ich glaube, ich wurde schon komplett gespoilert für Staffel 5 inzwischen. Aber, also mich interessiert es einfach auch nicht mehr, Stranger Things. Das Ganze hat sich so, bei Staffel 4 bin ich irgendwann ausgestiegen, weil es ist halt, es zieht sich, also es hat sich alles so gezogen. Es ist irgendwie dann doch auch immer dasselbe. Die Kids sind inzwischen alle über 30 und sind aber noch 12.
Ja, keine Ahnung. Also es ist repetitiv, es ist irgendwie nicht ausbalancierend. Es sind so viele Plotholes drin, so viele ungeklärte Sachen. Und
ja, und auch wenn du so ein großes Phänomen bist, ist ja wie bei Game of Thrones, du musst alle Lines wieder zusammenführen und jedem Figur ein Ende geben.
Ja, das kann auch wenn sie auch wenn sie irgendwie, also sie haben halt das sicherste Ende überhaupt geschrieben. Also da ist jetzt nichts falsch dran in dem Sinne. Mhm. Aber es ist halt so, alles, was man sonst so irgendwie an Theorien auch gehört hat, so was wie noch passieren könnte in der Staffel, war halt alles mit Abstand so viel spannender als das, was das Finale am Ende war. Es war halt wirklich die sicherste Nummer so ungefähr. Mehr war es dann halt auch nicht. Also es war wirklich, ich war so, okay, gut. Ja, also hätte man sich dann auch sparen können, fertig zu schauen tatsächlich. Also ich hätte nach, die Staffel 4 war noch okay, aber die hätte es auch nicht gebraucht. Da hätte ich lieber Pluribus geschaut, glaube ich.
Das kannst du ja noch machen.
Gut, ja, das werde ich auf jeden Fall noch machen. Aber dann soll es für die Folge gewesen sein. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge zum nächsten dritten Teil, nämlich Avatar Fire and Ash.
Ja, stimmt.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, wir hören uns.
Hä? Seid ihr schon fertig?